Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Kategorie der Spiele. Oder das heißt wieder mal. Einmal monatlich sind wir mittlerweile. Und wir, das heißt der Jan aus Wien.
Ja, hallo. Willkommen im Sommerloch. Schreiben zumindest immer alle. Sommerloch habe ich heuer gar kein Gefühl, Gott sei Dank. Wir haben überraschend viele Spiele im Angebot, die wir quasi für euch testen dürfen und sagen dürfen, wie wir es finden. Ja, dichtes Programm. Ich würde sagen, wir legen los und geben dem Sommerloch keine Chance, oder?
Ja, Sommerloch, das ist eine Erfindung der Journalisten, die irgendwann im Sommer zu faul sind zu schreiben.
Die Urlaub machen wollen, ja.
Genau.
Sei ihnen ja vergönnt. Wobei heuer ist es natürlich eine spezielle andere Situation. Die Switch ist halt sehr antizyklisch rauskommen, ne? Von daher, die kam ja nicht zum Weihnachtsgeschäft, sondern erst 3 Monate später. Da wird es so ein Nach-Sommerloch geben, wenn man sich so ein bisschen die Releases da anschaut und nicht dieses klassische nach einem halben Jahr Loch, sondern, also halt auch, aber da ist noch nach einem halben Jahr halt dann der September quasi.
Das ist etwa das Gleiche wie ein halb volles oder ein halb leeres Glas. Du sagst 3 Monate nach Weihnachten, ich sage 9 Monate vor Weihnachten.
3 Monate? Nein, 3 Monate nach Weihnachten kam sie.
Eben, und ich sage, sie kam 9 Monate vor Weihnachten.
Naja, das Kürzere, glaube ich, sagt man zuerst, oder? Halb voll, halb leer ist ja gleich.
Das sind Riesenunterschiede.
Naja, zu Switch wird es jedenfalls erst im September ruhiger und nicht traditionsgemäß im Sommer quasi.
Ja, das ist doch Pessimist und Optimist, nicht?
Ja, sagen westentaschen Psychologen,
ja. Ach so, gibt's sie auch. Passt. Dann würde ich doch sagen, stürzen wir uns gerade auf die kostenlose, in Anführungsschlusszeichen, Spiele des aktuellen Monats. Was haben wir da bei PlayStation auf der Sony-Seite?
Ja, die ziehen ziemlich auf, meinem Gefühl nach relativ viele gute Titel dabei. Ganz vorneweg Just Cause 3, das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr ein Jahr alt. Hatten wir, glaube ich, auch im Test bei uns schon.
Genau.
Eigentlich ein recht gutes Game, recht umfangreich, recht witzig und eben eigentlich relativ aktuell. Zusätzlich gibt es zum Beispiel Assassin's Creed Freedom Cry, das ist so ein eigener kleiner, alleinständiger Titel, der auch recht Spaß macht. Und sonst noch jede Menge Sachen. Warum sind die diesmal so stark? Weil sie natürlich immer die Kritik bekommen, dass Xbox quasi besser ist. Und die Kritik ist berechtigt. B, aber auch, die haben eine Preiserhöhung bekannt gegeben. Heißt, die müssen jetzt mehr bieten. Die werden so um 10 Euro teurer. Dementsprechend, anscheinend legen sie jetzt auch bei den Titeln nach, finde ich insofern ganz gut und ganz fair.
Also 10 Euro pro Monat oder aufs Jahr?
Aufs Jahr.
Hoffe ich doch. Ah gut, das ist noch einigermaßen verkraftbar.
Also aufs Jahr bei jährlicher Zahlung, wohlgemerkt, ja, wenn du auf monatliche Zahlung bist, sind es, glaube ich, irgendwie gleich 1-2 Euro. Das ist schon, ich glaube, 2 Euro sind es sogar dann, das ist dann schon ganz schön viel. Auf jährliche Zahlung ist es so ungefähr 10 Euro mehr. Das, ja, ist verkraftbar. Wenn ich dafür wirklich tatsächlich jetzt in Zukunft auch bessere Spiele kriege, kann ich mal mitleben,
ja. Wenn, ja, dann hoffen wir doch, dass sie bei dieser Auswahl bleiben. Das Review übrigens, was du angesprochen hast, ist in der Geek Talk 6215 drin von Just Cause 3.
Ja, und ich glaube, eine schriftliche haben wir auch. Wenn ja, verlinken wir sie euch.
Das auf jeden Fall. Das auditive Review habe ich schon drin. Das andere reichen wir nach, wenn da was rumliegt. Genau. Ich glaube sogar, da ist was. Genau. Auf der Microsoft-Seite Xbox, was gibt's da? Live Gold.
Ja, ich greife auch wieder 2 Spiele raus. Einer ist Trials Fusion, das ist so ein Rennspiel, ein recht arcade-lastiges. Das ist recht lustig, kann man sich ab 15. August dann runterziehen für die Xbox One. Zusätzlich haben sie Bayonetta quasi wieder ausgegraben, das ist ein Xbox 360-Titel, der jetzt halt dank Abwärtskompatibilität dann auch läuft. Ja, diesmal dünnere Auswahl eben, wie gesagt, und PlayStation ist vorne. Aber mal schauen, wie sich die weiterentwickeln, wobei seitdem die natürlich ihr eigenes Game Pass-Programm haben, sind die jetzt auch nicht mehr ganz so interessiert daran, sondern versuchen eher dort hineinzupumpen. Das tun sie auch recht erfolgreich, muss man sagen. Schade halt, weil sie den Markt ein bisschen segmentieren quasi wieder. Mhm. Vollständige Liste wie immer in den Shownotes, also es sind mehr Titel als die wir jetzt sagen, aber alle einfach jetzt noch runter rappen, macht nicht viel Sinn.
Genau, wie immer, dass ihr auch mal in die Shownotes guckt, das kann sinnvoll sein. Da gibt es ja zum einen eben die Liste, die du vorher erwähnt hast, und dann auch zu gewissen ausgewählten Spielen auch ein Review auf dem Pogipsi.ch-Blog dazu, in der Spiele-Ecke drüben. Dann würde ich sagen, nach den kurzen kostenlosen Spielen gehen wir gleich über zu den Spiele-Tests auf PC und Konsole. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind wir dieses Mal nicht in der News-Sektion, sondern wieder mal in der Review-Sektion. Sprich, heute schauen wir uns die Spiele, über die wir teilweise in einigen News-Folgen schon gesprochen haben, jetzt auch mal noch ein bisschen genauer mit rein.
Genau, wie gesagt, überraschend viele, viele Releases eigentlich in der Zeit jetzt. Gerade auf der Nintendo-Seite, aber auch so, die Konkurrenz schläft nicht und traut sich auch im Sommer jetzt den einen oder anderen großen Titel rauszuwerfen. Wir legen los mit Harvest Moon, dem Dorf des Himmelsbaumes nennt sich das. Das kommt jetzt noch exklusiv für die 3DS. Es wird ja PC-Umspiel, also Umsetzungen für den PC geben. Da ist es aktuell nur noch ein 3DS-Titel quasi. Ja, Harvest Moon, es hat sich nicht wirklich viel getan, sage ich jetzt mal gleich vorneweg. Solche Spiele sind aktuell ja sehr beliebt, das haben wir mit Stardew Valley letztes Jahr gesehen. Das kommt ja jetzt auch auf die Switch hoffentlich bald, ich warte ja schon sehendlichst. Ansonsten, dieses ganze Farm-Genre, ja, es ist halt noch da und du kriegst es halt auch nicht weg. Aber sie geben sich meinem Gefühl nach momentan nicht so wirklich großartig viel Mühe, sage ich jetzt mal, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen böse klingt. Wir haben immer noch keine Geschichte, es ist immer noch die Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass quasi eine leblose Farm halt wieder mit Leben befüllt wird quasi, dass wir unsere Dorfbewohner glücklich machen, unsere Tiere glücklich machen, dass wir glücklich werden, interessiert keinen. ja, der Unrun ist quasi recht gut und recht leicht. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du so ein langes Tutorial spielst, ganz im Gegenteil. Es kommt halt quasi einfach jeden Tag ein neuer Dorfbewohner in das Dorf und siedelt sich dort an. Und mit dem lernst du dann halt auch quasi, was er so zu bieten hat. Das heißt, es kommt der Farmer vorbei und du kriegst halt deine ersten Samen und es kommt der Tierhändler vorbei und du kriegst dein erstes Tier. Du kommst recht schön hinein. Grafisch hat sich's recht gut entwickelt und sieht auch recht gut aus. Da sieht man jetzt relativ schön, was die 3DS ist quasi noch in Lage ist zu leisten. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlich das letzte sein wird, glaube ich. Es gibt schon die ersten Gerüchte, dass Natsume jetzt quasi schon an der ersten Switch-Umsetzung entwickelt. Und ich bleibe halt dabei, dass ich glaube, dass der 3DS jetzt nicht mehr die groß vielen Spiele kriegen wird. Allein die Tatsache, dass das Monat ja auch diese 2DS XL rausgekommen ist, zu einem sehr, sehr guten Preis, ist für mich so ein bisschen der Hinweis darauf, dass der 3DS jetzt halt quasi langsam ausverkauft wird, was ich total fair und total in Ordnung finde. Sonst, ja, grafisch eben wirklich sehr schick. Steuerung funktioniert auch wieder super. Ich meine, die können das mittlerweile einfach. Mein Harvest Moon kam damals das erste Mal auf dem Game Boy Color. Da war ich noch ein sehr kleines Kind, wie ich mir das damals gekauft habe, kann ich mich erinnern, oder kaufen habe lassen, da durfte ich noch gar nicht selbst kaufen. Schon viele, viele Jahre her, dass ich dann meine Mutter schicken musste, mir Harvest Moon zu holen. Dementsprechend lange bin ich doch dabei und mag die Serie auch sehr. Jetzt, wo ich es im 3DS wieder gespielt habe, ich muss sagen, es schläft halt langsam ein, meinem Gefühl nach auch. Ich glaube, es ist auch recht gut, dass die jetzt auf die Switch gehen und dort wahrscheinlich dann auch mehr Möglichkeiten haben, weil halt auch mehr Rechenleistung. Ich hoffe, sie schaffen den Sprung. Sie haben halt dann dort tatsächlich schon eine Konkurrenz durch Stardew Valley. Ja? Dementsprechend mal schauen. Wie gesagt, wirklich Neues gibt es nichts. Irgendwelche großen Überraschungen gibt es auch nichts. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, die waren auch nie wirklich erfolgreich dadurch, wenn sie Dinge anders gemacht haben. Wäre nicht so, als hätten sie es nicht probiert. Da gab es ja dieses leicht Fantasy-Sci-Fi angehauchte RuneScape zum Beispiel mal. Ich glaube sogar zwei Teile, soweit ich mich erinnere. Und das wollten die Spieler offensichtlich nicht. Ja. Von daher, ja, wie immer das üblich seichte Alter, für Kinder gut geeignet auf jeden Fall, für Erwachsene, die für sowas eine Affinität haben, sicher auch. Hauptgeschichte bringt so 20 bis 25 Stunden Spielzeit circa. Das heißt, es ist auch recht absehbar, wobei Hauptstory ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt die große Story dahinter. Die kannst halt auch 20 Mal spielen, wenn es dir Spaß macht und wenn du Lust hast. Ja.
Na dann, fröhliches Spielen. Im mobilen Sektor.
Happy Farming, ja.
Happy Farming, genau. Lass den Bauern raushängen. Etwas, was wir in der News-Folge damals auch hatten, ich mag mich erinnern, ist ein Spiel eben, das ich schon in meiner Kindheit gespielt habe. Deshalb ist es wahrscheinlich auch die 7. Version davon. Damals aber eben noch auf, also zumindest das Genre, auf diesen Gaming-Automaten in diversen Spielehallen.
Ja, Beat'em Ups waren damals ja generell sehr beliebt und da gibt's halt ein paar große Namen vor allem, ne? Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Dead or Alive dann halt wesentlich später von Microsoft. Und jetzt hat Tekken quasi die nächste große Ausgabe bekommen mit Tekken 7. Ist ein überraschendes Spiel. Ich muss gestehen, ich bin nicht wirklich ein Tekken-Fan. Also wenn ich so Prügelspiele mag, ist Tekken so ziemlich das Letzte, was mich interessiert. Bin immer sehr überrascht, dass sie das recht schön geschafft haben. So Hintergrundstory zu Tekken gibt es ja doch schon einige mittlerweile. Und da ist es halt wieder so, Hayashi kommt wieder und veranstaltet das nächste King of the Iron Fist Turnier. Die Geschichte ist diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Im Endeffekt sehen wir nicht mehr so großartig die einzelne Story der jeweiligen Charaktere. Ich muss auch gestehen, das ist auch immer sowas gewesen, was mich immer so ziemlich auf die Nerven ging. dass da jeder irgendwie jetzt so die große himmelschreiende Story haben musste und man so in Kürze versucht hat, möglichst tragische Geschichten zu erzählen, ging für mich nie auf. In dem Fall erzählt es einfach quasi den Weg zum Turnier von zwei verschiedenen Perspektiven, quasi mehr oder minder. Es ist unheimlich hübsch umgesetzt. Die Inszenierung quasi dieses ganzen Turniers und dieser ganzen Vorgeschichte zum Turnier ist wirklich schön gemacht. Das, im Endeffekt ist es quasi wie so eine Art Dokumentation, die auf dieses Turnier sich hinschneidet und wo halt wirklich stark im Vordergrund dieses ganze Turnier steht. Schön gemacht, ja. Sonst so Spiel, um was es eigentlich gehen soll. Wir haben 30 Kämpfer, wir haben 20 verschiedene Arenen, wir haben wieder diese zerstörbaren Dinge, sage ich mal, also Böden, Wände und Co., was ich natürlich überall habe, nur dort sind sie halt insofern interessant, dass ich, wenn ich jemanden durch eine Wand prügel, dann plötzlich auch in einen anderen Raum komme und quasi die Arena wechselt, wenn man das so will, oder halt mehretagig ist, das ist recht nett. Tekken war technisch immer schon relativ perfekt, meiner Meinung nach, und die ganze Steuerung und alles haben sie sehr, sehr gut hingebracht, das haben sie aber auch immer schon, ja. Umfang sonst, wir haben einen unheimlich großen Outfit-Editor diesmal. Wir können wirklich jede Farbe von der dritten Blume links auf dem kleinen Röckchen rechts umstellen. Wer bei sowas Freude hat, wird da wirklich sehr, sehr gut abgebildet, glaube ich. Mir persönlich ist es zu viel, aber das ist Geschmackssache. Es ist auch egal, weil ich kann auch einfach zwischen vorgefertigten Outfits auswählen und los. Wir haben einen recht umfangreichen Online-Modus. Wir haben einen umfangreichen Singleplayer-Modus. Kurz und gut, es ist ein technisch total sauberes Beat'em-up, ohne großartige Schwächen, aber auch ohne großartige neue Erscheinungen quasi. Ja. Wer das aber mag, auf jeden Fall hingreifen. Mir kauft wahrscheinlich morgen das beste Beat'em-up, weil technisch einfach, ja, ohne großen Mut, aber auch ohne große Patzer, das finde ich ganz gut. Wir haben auch einen VR-Modus auf der PS4 und der ist eine Frechheit. Er ist kostenlos ja quasi dabei, darum darf man jetzt nicht groß schimpfen und ich würde es auch nicht in Bewertung dieses Spiels einbauen. Ich finde es halt immer nur frech, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Ja. Im Endeffekt kann ich mir meinen Charakter, den ich mir vorher hübsch hergerichtet habe, im virtuellen Raum halt quasi nachher angucken. Das ist einer der zwei Modi. Das ist einfach wirklich nur Charakter anschauen. Ja. Ich sehe keinen Sinn darin, mir deshalb meine PSVR auszukramen.
Das ist doch Online-Shopping quasi.
Ja, ich verstehe es nicht.
Ich bin auf deiner Seite, also aber eben, das ist so quasi nur zum Kleideraum probieren, oder? Irgendwie.
Manche dieser Charaktere sind natürlich wie immer in solchen Fighting-Games auch relativ aufreizend. Ja? Mhm. Und gerade wenn du dir das natürlich sehr, sehr lange einkleidest und Co., kannst du die natürlich noch aufreizender machen. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das nicht der einzige Sinn dieses Grundes ist für Leute, die das irgendwie sexuell anziehend finden, dann noch weiter eintauchen zu können. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist mir unbegreiflich.
Ja, I see.
Mehr sage ich dazu nicht. Der zweite Modus ist so ein Trainingskampf. Da dachte ich mir nachher, yo, kämpfen endlich in VR in so einem Spiel. Hurra, das stelle ich mir ganz, ganz toll vor. Ja, Quatsch. Ja, das ist einfach ein vorinszenierter Trainingskampf. Da kannst du nicht wirklich was machen, außer dass du irgendwie so ein Quicktime-Events quasi so ein bisschen Einfluss darauf hast. Es ist eine nette Tech-Demo, was mal möglich sein könnte, aber du hast halt null Freiheit darin. Das ist einfach nur zwei Tech-Demos, die ich einfach überhaupt nicht verstehe. Also ich war richtig grantig, dass ich dafür meine Brille rausgeholt und angesteckt habe, weil ich mir dachte, die Zeit gibt dir keiner wieder. Das, ja, Augenauswischerei. Sie bewerben es auch nicht groß. Also wie gesagt, ich würde es in keine negative Note umsetzen. Es ist halt ein Gimmick, das nicht verfängt. Das ist aber wie, weiß ich was, Specials bei Blu-Rays, die mich teilweise auch nicht interessieren. Deshalb, ich würde es in keine negative Note einfließen lassen. Es ist halt schade.
Definitiv, ja. Müsste nicht sein.
Glaube aber auch, so wie sie diese Kämpfe dort inszenieren, also cool wäre es. Ich glaube aber, dass das die Hardware einfach überhaupt nicht packt und schon gar nicht die Hardware. Ich traue es aber auch keiner Rift oder keiner Vive zu, muss ich gestehen, weil beeindruckend wäre schon, wenn das dann auch noch spielbar quasi wäre und nicht nur eine Darstellung oder ein Video, wäre schon nett.
Warten wir auf Version 3.0, oder?
Naja, so ungefähr, ja.
Wahrscheinlich. Tja, gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Wenn ich mir so den Trailer anschaue, könnte ja ein Bär der Retter der künstlichen Intelligenz und Robotermaschinen sein.
Bär?
Ein Bär, ja.
Ja, ich weiß auch, ob du anspielst quasi auf die Tiergefährten. Aber so, Trailer ist hübsch, oder? Wenn du schon ansprichst, der ist wieder gut gemacht.
Der ist sehr gut gemacht, genau. Und macht Lust auf das Ganze mal auszuprobieren. Um was geht's genau? Morrowind.
Ich rate euch, es nicht auszuprobieren, so blöd es klingt. Ja, es geht um Morrowind. Das ist quasi die zweite, glaube ich, große Erweiterung zu Elder Scrolls Online. dieses gratis MMORPG eben im großen Elder Scrolls Universum, der bekannteste Ableger der Reihe oder der neueste im Singleplayer war Skyrim, um mal so die Einordnung zu wagen. Und Morrowind war eigentlich ein Singleplayer-RPG, das sehr erfolgreich war. Das kommt 2002 raus, das war der dritte Teil, da kam im vor Skyrim quasi. Und sie haben die Welt von Morrowind jetzt dankenswerterweise in Elder Scrolls Online hinein integriert. Morrowind hat eine sehr, sehr gute Story und sehr, sehr schöne Gebiete. Und die haben sie relativ schön und tadellos da quasi hineingebaut und integriert. Wir reisen auf die Insel, ich werde das nie richtig sagen wahrscheinlich. Fardenfell, es hat zwei V, ganz fürchterlich. Wir reisen auf Fardenfell, ich nenne es einfach mal so. Und dort geht es eigentlich relativ schnell los. Anders als beim anderen Elder Scrolls haben wir überhaupt keine lange Einführung. Nach einer Stunde stehen wir bereits dem großen Gottkönig gegenüber. Wir reisen durch eine sehr große, aber sehr belebte Insel. Auch das war immer bei Teso so eine Kritik von mir, dass nicht viel passiert. Da passiert jetzt sehr, sehr viel. Wir haben unheimlich viele Quests. Ja, gut gemacht, sehr lebhaft. Wir haben den großen Vorteil, dass wieder alles sehr anfängertauglich ist, sage ich jetzt mal fast. Sie haben bei Tamriel damals schon eingeführt, dass quasi die Gegenden immer skalieren auf deine Größe, beziehungsweise du größentechnisch quasi skalierst auf die Gegenden. Heißt, wenn ich als Level 1 Charakter in ein Level 100 Gebiet reinrenne, wird mein Charakter automatisch auf Level 100 skaliert. Schwieriges Thema, weil wozu gibt's das dann? Auf der anderen Seite, es ist halt zumindest so, dass du halt nie wirklich Quatsch machen kannst und gerade für Einsteiger ist es halt echt angenehm, ja. Weil irgendwie nie was kommt, was so wirklich nicht schaffbar ist. Es wird schon knackiger, also wenn du in schwierige Gebiete gehst, wo du jetzt nicht unbedingt hinein solltest, hast du schon ein bisschen mehr zu tun und ein bisschen mehr Probleme, aber jetzt auch nicht irgendwie unlösbar. Also von daher, es ist recht einsteigerfreundlich, was du bei so einem Spiel, das dann auch noch kostenlos ist, dazu wahrscheinlich tatsächlich machen musst, weil sonst sind dir wieder alle angefressen quasi, wenn du dir ein Spiel kaufst und die herumrennen und dann sofort tot sind. Ne? Ja, sonst... Wir kriegen eine neue Klasse, die nennt sich Hüter. Wir haben ein paar neue Raids, wir haben ein paar neue Bosse. Relativ viel mehr vom Gleichen, aber das ist in MMOs halt so. Und gerade Morrowind ist halt aber eben ein großes Dankeschön auch für die Fans der alten Spiele, weil es halt wirklich schöne Gebiete sind und wir halt wirklich die alten Charaktere wiedersehen. Ich muss gestehen, mir ist das lieber gewesen, als wenn sie jetzt groß wieder neu dazugeschrieben hätten über Dinge, die mich nicht interessieren. So jetzt ein bisschen Nostalgie ausleben können, finde ich recht angenehm und das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr sauber umgesetzt. Grafisch ist es immer noch sehr hübsch. Ja, sowohl für Einsteiger als auch für Fans der alten Spiele, mit dem Spiel kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man Lust auf ein MMO hat, auf der Konsole, dem PC oder der Xbox One.
Na dann, weiterspielen. Ist da schon eine weitere Episode quasi angekündigt? Weiß man da was?
Sie sind momentan recht ruhig. Die große Frage ist halt tatsächlich, wie es weitergeht. Sie sind jetzt auf jeden Fall an der Grenze angelangt, die ihnen die Konsolen bieten. Die Windows-Version ist auch gerade erst nach der nächsten Special Edition quasi vorne. Das nächste, was wir jetzt mal kriegen werden, ist mehr oder minder Skyrim für die Switch, quasi mit Zelda-Theming. Das kommt ja dann im Herbst. Und dann ist halt die große Frage, wie die Jungs weitermachen. Also eigentlich hätte ich ja gern endlich mal ein weiteres, also eine echt neue Story halt quasi nach Skyrim weiter, ja. Aber man weiß nicht so viel. Ich glaube, momentan liegt mal alles auf irgendwie Switch, so blöd es klingt. Da dürften sie sich einige Mühe geben, dass das auch was wird. Ich glaube, dass das auch nicht so leicht ist. Und dann frage ich für Elder Scrolls, ist, glaube ich, Morrowind jetzt mal so ziemlich der Höhepunkt. Und wenn was Neues kommt, wird da sehr viel Zeit vergehen, glaube ich.
Na dann, vom nächsten Spiel musst du mich aber deutlich überzeugen, denn ich war auf der Webseite, habe mir den Trailer anzeigen lassen und der wurde in 480p abgespielt. Das geht ja gar nicht. Das Spiel ist bei mir schon abgeschrieben. Dirt 4.
Ja, die Jungs sind in letzter Zeit eigentlich recht gut. Dirt hat immer so ein bisschen das Problem, sich irgendwie zu positionieren. Es ist auf der einen Seite ist immer die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir einen Arcade-Racer, das heißt möglichst einfach zu steuern und halt möglichst spaßig, so à la Forza Horizon zum Beispiel, ne?
Yippie!
Oder sind wir auf der anderen Seite eine knallharte Rennsimulation à la, weiß ich was, Gran Turismo meinetwegen, ja? Und du hast halt Fans vom einen, Fans vom anderen und dementsprechend tun sich die immer schwer, irgendwie was zu finden. In Dirt 3 haben sie es dann eigentlich recht gut geschafft, das war eigentlich ein recht guter Titel, der war auch sehr erfolgreich, ist auch dann auf vielen Plattformen noch nachveröffentlicht worden quasi und war eigentlich sehr, sehr beliebt, sag ich mal. Bei Teil 4 versuchen sie jetzt halt quasi wieder an diese großen Erfolge anzuknüpfen, setzen nicht mehr so stark auf einen einzelnen Fahrer, das haben sie das letzte Mal. Aber ja, versuchen halt irgendwie weiterzumachen quasi. Am Anfang des Spiels kann ich mich entscheiden. entweder will ich realistische Fahrphysik inklusive Herausforderungen und aller Nachteile und die sind dann halt recht groß, dafür ist es halt sehr realistisch. Oder ich sage halt, okay, pfeif drauf, ich will ja casualiges Gameplay und will halt mal einen Spaß haben. Ja. Die Unterschiede sind ganz stark und ganz spürbar. Die Fahrphysik in dem Spiel ist wirklich Wahnsinn. Auch wenn ihr es casual spielen wollt, empfehle ich euch wirklich, geht mal rein und seht euch den anderen Modus an, einfach nur um zu sehen, wie beeindruckend das wäre. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht der Typ Spieler, schon gar nicht bei Rally, wenn eher so Rennstrecke und mit irgendwie Curbs und Kurven und Co. im Gelände realistisch fahren ist nichts für mich, das macht mir auch keinen Spaß. Technisch ist es allerdings auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Wir haben, ja, unheimlich viel von allem. Ja. Wir haben viel Wetter, viel Fahrphysik, viel Gegend, wir haben viele Strecken, wir haben viele Events. Wir haben jetzt einen Endlos-Streckengenerator quasi, da kann ich dann quasi Rennen über 500 Kilometer fahren, wenn ich lustig bin. Nicht mein Fall, weil das ist alles sehr dröge und sehr langweilig, aber mal eine nette Idee. Es ist, ja, technisch wirklich top, kann nicht mehr sagen. Wenn man Fan von Rallye-Spielen in irgendeiner Art ist, sollte man auf jeden Fall zugreifen. Steuerung ist eindeutig auf, sagen wir mal, Konsolen beziehungsweise zumindest auf Controller ausgelegt. Also wenn ihr einen starken Gaming-PC zu Hause habt, auch wurscht. Irgendwie so ein Xbox-Gamepad kaufen, bei Bluetooth verbinden und dann so zocken. Ich glaube, mit Tastatur oder sowas macht es nicht wirklich viel Spaß. Mit Lenkrad habe ich es auch probiert. Das ist so meine einzig kleine Detailkritik. Fand ich jetzt auch nicht so schick. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon so lange nicht mehr mit Lenkrad gespielt habe. Könnte sein, weiß ich nicht. Mit Tastatur ist es auf jeden Fall Quatsch. Also auf jeden Fall mit Controller in irgendeiner Form. Ja. VR-Modus, ein Thema, das wir immer wieder haben und das für Dirt Rally für sich geplant war, gibt es aktuell noch keinen. Vielleicht kommt er noch, ich weiß es nicht.
Na dann dürfen wir doch hoffen. Das Ganze läuft auf PlayStation und Xbox One.
Genau, ja.
Wenn man möchte. Gut, ich muss kurz korrigieren, dieses 480p ist, glaube ich, ein YouTube-Quatsch, weil das nächste Video, was ich mir angeschaut habe, war dann auch in 480p. Ich habe eigentlich die Einstellung immer so, dass er voll, also maximale Qualität spielt, jetzt wollte er irgendwie nicht.
Na gut, wobei Nintendo, was im nächsten Spiel geht, weiß gar nicht, ob die so viel mehr können. Ne?
Zumindest im Trailer ist es möglich. Da schaut es dann doch deutlich besser aus, wenn ich volle Qualität, also 1080p 60 nehme. Funktioniert gut. Ja, Nintendo, genau, wir gehen über auf die Switch. Wer Boxen mag, aber diesen Körperkontakt nicht direkt, der sollte sich längere Arme besorgen.
Ja, die Rede ist von Arms, das ist der erste Switch-exklusive Titel. Im Endeffekt versuchen sie damit ja auch jetzt sich so eine neue DNA aufzubauen, was Nintendo immer sehr, sehr gut kann. Ja, es ist ein sehr kindliches, sehr süß animiertes Beat'em-up, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Grundsätzlich stehen wir uns halt quasi gegenüber mit diesen Joy-Cons in der Hand und kämpfen gegeneinander. Im Endeffekt ist es aber so fast so ein bisschen mehr wie ein Shooter, muss ich sagen. Weil du musst extrem gut zielen und führst halt dann quasi deinen Schlag aus und deine Hand wird halt dann quasi künstlich weiter verlängert. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Wir haben ein extrem langes Tutorial, werden wirklich sehr, sehr gut eingeführt. Die Kämpfe sind sehr leicht. Arms, der Name ist Programm, es geht wirklich nur um Arme. Das heißt, wir haben nicht über anderen Beat'em-ups irgendwie Füße oder so dabei. Du kannst nur mit Armen irgendwie kämpfen bzw. blocken. Da gibt's ein sehr leichtes Steinschere-Papier-Prinzip. Im Endeffekt Schläge, Konter, Würfe. Würfe brechen Blocks und Blocks wehren Fausthiebe ab. Steuerung, da war ich sehr skeptisch. Die funktioniert aber wirklich tadellos in dem Spiel. Da kann ich wirklich nicht schimpfen. Es ist wirklich lieb. So ein Kampf ist auch sehr kurz. Der dauert 99 Sekunden. Wir haben aber relativ wenig Inhalt, meiner Meinung nach. Wir haben 10 Kämpfer. Die spielen sich auch sehr unterschiedlich, aber irgendwie Da fehlt halt was. Ja. Ich meine, wir haben vorher gehabt Tekken. Das sind 30 in sehr, sehr vielen Arenen. Da sind es halt 10 Kämpfe. Die Spiele kosten das Gleiche. Ist halt sehr schwierig. Natürlich ist es ein ganz anderes Spiel. Also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Aber irgendwie mehr Kämpfe wären da trotzdem nicht schlecht gewesen. Wobei sie bieten Updates an, wo dann noch Kämpfe dazukommen. Das ist zumindest fair. Aber da hätte auch von Haus aus ein bisschen mehr hineingehört quasi. Wir haben einen Online-Modus, das war ja noch bevor sie ihre Online-App veröffentlicht haben, dann Mitte Juni. Der funktioniert, sagen wir es mal so. Wir können natürlich auch Lokal-Multiplayer-Spiele machen. Da brauchst du aber halt ein zweites Set dieser Joy-Cons am besten und die sind halt auch recht teuer. Das heißt, wenn du noch kein zweites hast, geht die Anschaffung für das Spiel mal eben schnell auf irgendwie 130, 140 Euro. Da muss man sich dann schon überlegen, ob man das machen will, muss ich gestehen. Ich meine, man wird die Joy-Cons dann für was Zweites auch irgendwann mal brauchen oder so, ja, das ist jetzt nicht das große Thema. Aber es muss einem halt klar sein, nur das Spiel kaufen und Ding wird es nicht sein. Man braucht halt auf jeden Fall auch Joy-Cons. Und dafür hat es halt dann eben relativ wenig Inhalt, leider. Es ist lieb, es ist nett, es ist auch für Erwachsene sicher spielbar. Es ist super für Kinder geeignet, es ist technisch beeindruckend. Damit meine ich jetzt nicht, dass es grafisch schön ist. Es ist es zwar, aber halt nach wie vor der Konkurrenz hinterher, was einfach an der technischen Leistung der Konsole liegt und man jetzt auch nicht jedes Mal dazu sagen muss mehr. Aber ja, es ist eine nette Idee, die mir ein bisschen zu dünn ist, sage ich mal.
Na dann, wir bleiben bei Nintendo. Und ja, liebes Nintendo, hat euch schon jemand erzählt, Adobe 2020, Flash abschaffen und so weiter. Splatoon 2, auf der Webseite kann man das aktuelle Video nur anschauen, wenn man Flash installiert hat.
Splatoon 2, da war, im Endeffekt setzt sich so ein bisschen das Drama fort. Also im Spiel selbst ändert sich mal relativ wenig, das ist okay, es sieht allerdings deutlich besser aus und man sieht, dass die Konsole mehr Leistung hat, als sie es bisher hatten. Wir kriegen sehr, sehr viele neue Lichteffekte, dadurch wirkt das grafisch alles ein bisschen besser, weil halt alles noch farbiger, noch bunter, noch quietschiger wirkt. Wir ziehen bei permanent konstanten 60 Frames per Second los, das heißt, das ist alles auch sehr schnell und sauber dargestellt. Sieht gut aus, wirkt aber jetzt nicht so ganz wie ein technisch quasi zweiter Teil, sondern eher wie so ein bisschen Aufmotzen. Aber das Aufmotzen tut ihnen gut. Wir haben ein paar neue Waffen, die gibt es dann auch in der Solo-Kampagne quasi. Da ist es häufig so, dass quasi eine einzelne Mission sich so einer einzelnen Waffe widmet und man damit so ein bisschen lernt, das Ganze irgendwie einzusetzen. Hat so ein bisschen einen Tutorial-Charakter, aber jetzt nicht wirklich nervend. Also es ist gut gemacht eigentlich, der Solo-Modus hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, was dann die anderen Partien betrifft, ist es halt eben so ein Thema. Einerseits A, wir haben dort nur 10 Karten, 10 verschiedene. Das heißt, das ist wieder ein Umfangsthema meiner Meinung nach. Das sind Vollpreisspiele. Da darf es ruhig schon ein bisschen mehr sein. Auf der anderen Seite, mit Splatoon 2 kam ja dann auch deren Online-System mehr oder minder, beziehungsweise deren Begleit-App. Begleit-App, warum? Ja, weil eben Nintendo kein Online kann. Beziehungsweise halt diese Konsole nicht wirklich online kann. Wenn du chatten willst, kannst du dein Smartphone neben dir herlegen, dort die Nintendo-App starten und dann quasi über dein Smartphone chatten, weil es die Switch halt selbst nicht kann. Ne? Das wussten wir vorher, das muss ja noch nicht heißen, dass ich deshalb gut finden muss. Ich finde es nämlich nicht gut, ich finde das unheimlich bescheuert und nervig, dass ich dann irgendwie noch ein anderes Gerät integrieren muss, das auch nicht unbedingt viel Akku hat. Das geht mir einfach alles um Keks und es funktioniert auch einfach nicht wirklich, wirklich gut. Also online ist ein Krampf. Ja. Ich hoffe, sie kriegen das besser hin. Da kann man leider nicht viel dazu sagen. Noch dazu, und das haben sie halt auch überall, ich weiß nicht, wo sie sich das Vorbild nehmen. So aus Titanfall würde ich das kennen zum Beispiel. So manche Modi sind zeitbegrenzt quasi zum Beispiel. Das heißt, es gibt so einen Koop-Modus, der nennt sich Salmon Run. Und den gibt es aber immer nur zu vorgegebenen, ganz definierten Zeiten. Das heißt, wenn ich jetzt starte und sage, so, ich will jetzt mit Freunden Salmon Run spielen, kann sein, dass der einfach nicht da ist. Weil er halt jetzt gerade nicht aktiv ist und das finde ich halt irgendwie blöd. Ja. Bei einem Spiel, das ist eh schon relativ wenig Inhalt hat, dann einen Inhalt noch zusätzlich begrenzen und zeitlich irgendwie quer zu machen, finde ich irgendwie komisch. Ja. Vor allem, weil das nicht irgendwie Gründe hat. Bei Titanfall ist es oft so, dass sie sagen, wir geben euch einen neuen Modus zum Testen, irgendwie 4 Wochen oder so. Dann ist er wieder weg, weil wir balancen ihn aus und bringen ihn halt nachher dann im nächsten Release mit und das ist auch kostenlos. Ja. Da kann ich jetzt schimpfen, aber es wäre halt nicht ganz fair. In dem Fall ist es aber nicht so. Den Modus gibt es einfach und der ist halt einfach nicht freigeschaltet und fertig. Der wird nicht neu eingeführt, da wird gar nichts. Das ist einfach nur, ich verstehe es nicht warum, eine sinnlose Begrenzung, um den Kunden zu segieren und zu nerven. Ja.
Ja, könnte man anders lösen, wenn man möchte oder fähig wäre.
Trotzdem, wenn man so schaut, ich meine, sie bringen relativ viel zusätzliche Hardware und zusätzliches Zubehör raus. Die Welt ist wieder im Splatoon-Fieber. Ich verstehe auch, warum es nicht schlecht gemacht. Also offensichtlich, es ist wurscht, es geht ihnen auf offensichtlich. Ja. Und es ist auch wirklich ein nettes und tolles Spiel. Nur dieses Online muss man halt echt in den Griff kriegen. Ich habe es auch mit einem Freund gespielt, 2 Switch in einem Raum quasi, das erste Mal dann so probiert. Das funktioniert alles super. Also dieses Switch-Konzept an sich ist ideal und ist echt top. Gemeinsam im Splitscreen, gemeinsam 2 Konsolen gegeneinander. Also das haben sie super im Griff und da wirklich Hochachtung. Nur halt wirklich echtes Online, so wie es alle anderen halt auch schon machen, da sind es einfach massig hinterher. Und mehr Inhalte, liebe Leute. Inhalte, Inhalte, Inhalte.
Mal schauen, was da noch alles so kommt. Genau. Tja, wechseln wir wieder zurück auf die PlayStation, respektive auf die Xbox One. Da gibt es eine neue Beta, Destiny 2, die Beta Beta die zweite, so rum, muss ich sagen.
Nö, stimmt schon. Es gibt erst eine zweite, erste Beta.
Ist es die erste Beta? Ah, dann habe ich es falsch. Gut.
Ja, erste, einzige, mal schauen. Ja, jetzt Mitte Juli war es eigentlich soweit. Vorbesteller haben Zugriff auf die Beta von Destiny bekommen, alle gleichzeitig. Im September, Anfang September kommt die Destiny raus. Das ist so ungefähr 1,5 Monate vor Release. Ja, alle gleichzeitig Beta-Zugriff, ne? Super, super, super Idee. Zum offiziellen Start waren die Server einfach mal alle sofort weg. Wobei man dazu sagen muss, das war recht okay, das ging vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde so. Danach waren es da und man konnte loslegen zum Spielen, ist okay, das lasse ich Ihnen mal, das rechne ich Ihnen mal eher positiv an, würde ich sagen. Es ist super groß inszeniert, sehr kinoreif, sehr viel Cutscenes, das alles sehr Hollywood-reif gemacht, sehr viel Soundtrack, sehr episch alles. Im Endeffekt wird unser bestehender Turm angegriffen und in Schutt und Asche gelegt und der Reisende mehr oder minder irgendwie kompromittiert. Das ist dieses große Alien-Artefakt, um das sich im Einzelteil gedreht hat, das uns irgendwie unsere Macht verleiht. Wir kriegen relativ schnell mit einem neuen Bösewicht zu tun. Die erste Mission, die wir spielen dürfen, endet auch negativ. Da will ich jetzt nicht spoilern. Das andere ist das, was im Opener ist. Den siehst du halt 3 Minuten lang. Also den habe ich euch erzählt. Mehr erzähle ich euch jetzt nicht. Ja, zum Spiel selbst. Schwierig und ich muss auch sehr viel Manöverkritik leider fallen lassen. Also ich bin großer Destiny-Fan, weil das sind die Halo gemacht haben und ich liebe halt mal Halo und ich habe ihnen auch im 1er Destiny sehr viel verziehen, weil da war sehr viel krumm. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, sie haben nicht daraus gelernt. Das Gunplay in Destiny ist immer noch super, aber das war es halt auch im 1er schon. Die Kritiken, die sie irgendwie hören mussten, haben sie irgendwie gefühlt nicht wirklich angegriffen. Wobei das halt immer schwer ist, nach der Beta zu beurteilen. Was ich aber sehr wohl beurteilen kann, ist dass ich keine neuen Klassen habe. Das ist alles das gleiche wie vorher. Die haben zwar neue Subklassen und neue Supers und da und dort und passt schon. Aber im Endeffekt habe ich halt immer noch Magier, Jäger und Nahkämpfer und das war's. Und die schauen auch genau gleich aus und da hat sich einfach gar nichts da. Und das ist halt irgendwie langweilig. Auch so diese neuen Fähigkeiten, die sie haben, sind bei Gott nicht neu. Das sind Dinge, die wir schon kennen. Ich spiele immer diesen Warlock und der hat jetzt als neue Superfähigkeit, dass er mit einem Schwert irgendwie in den Nahkampf gehen kann. Schon mal eine ziemlich blöde Idee, weil das Ding ist halt auf Nahkampf überhaupt nicht ausgelegt. Dementsprechend ist das Super eher so eine Kanonenritt quasi fast, weil du dich mehr in Gefahr begibst, dass dir das was bringt. Aber das lasse ich mal, das noch nicht gebalanced stehen meinetwegen, aber das ist auf jeden Fall nicht neu. Es gab das Event in Destiny 1, nannte sich das Schwert von Crota, da hat jeder ab und zu so ein Schwert kriegen können. Das ist genau das gleiche Gameplay, was wir da schon gesehen haben. Grafisch ist es okay, aber es schaut nicht aus wie eine Weiterentwicklung. Das ist Destiny 1 meiner Meinung nach mit ein paar mehr Leuchteffekten. Das haben sehr, sehr viele Leute gesehen, sehr, sehr, sehr viele Leute kritisiert. Und ich finde die Kritik berechtigt, weil auch wenn es eine Beta ist, da akzeptiere ich halt das technisch, was nicht sauber läuft. Okay, ja? Wenn's Balancing irgendwie noch nicht hinhaut, dann ist das halt so. Aber bei der Grafik erwarte ich mal halt schon irgendwie, dass das da schon was sichtbar ist, ne? Meine Meinung. Noch dazu, wenn es 6 Wochen vor Release ist und noch dazu, wenn ich da alle reinlasse. Das war keine Pressebeta. Das war für Vorbesteller eine Belohnung. Aber das war es nicht. Das war keine Belohnung, das war ein Krampf. Und das war eigentlich so, dass ich mir als normalerweise realistischer Spieler überlegen muss, ob ich die Vorbestellung nicht scharniere, jetzt ganz ehrlich, ja? Sie haben sofort in den Blogpost reagiert und gesagt, ja, das so ist es nicht. Die Beta ist einfach schon viele Monate alt und das ist ganz alte Technik. Destiny selbst wird viel neuer, ja. Und dann viel besser und viel schöner und viel shiny. Ja, das ist halt echt schlechte Werbung. Und unterm Strich, ich meine, der Zugang ist mehr oder minder verkauft, ja. Das war halt echt doof gemacht. Und wenn ich da die ganze Welt drauf lasse, dann sollte mir das ja auch irgendwie beeindruckend sein, ja. Und nicht nur dem Hersteller nutzen. Ich meine, das war eine Belohnung für Vorbesteller. Das war jetzt nicht irgendwie Presse, das war jetzt nicht irgendwie verschenkt, verlost, für keine Ahnung was. Da konnte jeder rein und sich jeder von dem Spiel überzeugen. Und das war nicht überzeugend. Und da muss ich ihnen echt Kritik geben.
Oder eben nicht überzeugen, ja.
Ich finde es ein spannendes Thema, weil das habe ich unheimlich lange überlegt und ich habe auch für Bookipsin einen Testbericht geschrieben, den könnt ihr auch nachlesen. Wie siehst denn du das? Muss das in der Beta dann gut sein oder nicht? Oder wie? Also mal technisch außen vor, da sind wir uns beide, glaube ich, einig, da muss es technisch nicht sauber sein. Okay, weil eben Beta. Aber so grafisch und Entwicklungsstand, wie siehst denn du das?
Es ist halt schwierig. Du freust dich da teilweise über Monate oder länger auf ein neues Spiel. Dann darfst du es vorab ausprobieren. Du weißt, dass eine Beta ist. Nee, falsch. Viele Leute wissen nicht, was eine Beta ist. Da machst du die ganze Vorfreude kaputt.
Also ich hätte es halt lieber gehabt, dass es grafisch auf dem Niveau ist, auf das es hin soll oder halt mal so ziemlich, ja. Wenn es mir abstürzt oder so, lasse ich gelten und da steht auf dem Screen permanent und nicht ausblendbar Beta und vorher erklären sie dir, was eine Beta ist. Ja?
Na gut, ja eben, das geht, aber eben, nee, es müsste schon das sein, was schlussendlich kommt, weil eben die Vorfreude ist da. Du freust dich, ah, 2 Monate vor, ich kann es schon laden und austesten und dann ist so eine Krücke.
Vor allem, sie machen keine Einschränkungen. Ich spiele aktuell eine Beta von einem Spiel, das in 2 Jahren erscheinen soll. Ja? Da steht genau dabei, Kinder, das kann's noch nicht. Da steht auch dabei, die Engine, die wir gerade verwenden, ist die alte, weil die neue ist noch nicht da. Aber wir müssen schon mal anfangen, Story zu bauen, weil sonst kriegen wir halt unsere Story und unser Balancing nicht unter. Wir tauschen dann drunter die Engine aus. Ist okay. Ich bin Presse, ich habe es nicht bezahlt. Es sind 2 Jahre, nicht 6 Wochen. Alles gut. Aber dort, ich fand es wirklich lächerlich. Also ehrlich, hätten die nicht so einen großen Bonus bei mir, ich hätte das Spiel storniert und ich habe viele Freunde, die haben storniert.
Mhm. Tja, das tut weh.
Da musst du mehr zeigen, wenn du das wirklich als Belohnung für Spieler raushaust, finde ich.
Definitiv, ja. Definitiv.
Weil eben de facto könnte man sagen, sie haben es verkauft. Es ist in Verbindung mit Geld. Ja?
Mhm.
Zwar jetzt nicht das direkt einzeln bepreist, aber es ist für bestelltes Vor- und Zahl, ja.
Genau, ja. Na dann, schauen wir. September, hast du gesagt, ist soweit?
Ja, yep, Anfang September. Ich habe es nicht im Kalender offen, leider. 6.9. irgendwas.
Dann hoffe ich für den Hersteller, dass da viele das gar nicht ausprobiert haben und sich nicht vorab lesen.
Ja, wenn du schon auf deinem eigenen Blog gleich eine, am 6.9. ist es übrigens, ja, wenn du schon auf deinem Blog eine eigene Richtigstellung posten musst, wird halt übel. Das ist echt schade.
Definitiv. Mal schauen, mal schauen. SimCity auf einem fremden Planeten.
Ja, SimCity, anno, so ein bisschen eine Mischung. Die Rede ist von Avon Colony, erschien für PS4, Xbox One und Steam. War so eine Überraschungserscheinung für mich. Im Endeffekt kriege ich so ein Aufbaustrategiespiel auf einem fremden Planeten. Das heißt, ich muss einen völlig neuen Planeten irgendwie kolonialisieren quasi. Nettes Setting und so Aufbaustrategiespiele gibt es halt aktuell leider sehr, sehr, sehr wenige. Finde ich sehr schade, weil ich mag die eigentlich sehr gerne. Ist ein ganz kleines Team, das sind im Endeffekt nur 4 Mann, die sich unter dem Namen Mothershop Entertainment zusammengefunden haben. Spielerisch, ja, gewohnte Kost eben. Wir haben 4 Ressourcen, Nahrung, Wasser, Naniten und Arbeitskräfte, also menschliche Arbeitskraft quasi. Wir haben es ähnlich wie bei Anno, dass wir irgendwie so verschiedene Bürgerschichten haben, die alle ihre Bedürfnisse haben, die wiederum müssen wir erfüllen. Wir müssen auch auf der anderen Seite relativ schön unseren wenigen Platz ausnutzen, bauen da sehr hübsche Gebäude, haben extrem viel Auswahl. Grafisch ist es recht gut gelungen, wir können eigentlich stufenlos immer komplett in diese Stadt hineinzoomen, das ist sehr beeindruckend. Da merkt man aber, dass vielleicht so ein bisschen Feinschliff fehlt, da tut sich auch die PlayStation 4 Pro so ein bisschen schwer und bläst mal ganz schön durch, wenn du da stufenlos hineinzoomst. Ja. Da bläst auch mein großer Spiele-PC durch. Ich glaube mal, dass das da jetzt irgendwie nicht, einfach nicht ganz effizient gestaltet quasi ist. Ja. Aber ja, kein Drama. Größeres Drama oder einfach halt schade. Einerseits, das hat halt auch wieder so ein bisschen, das ist so die inhaltslose Sendung heute fast. Es hat halt relativ wenig Inhalt. Die haben immer die gleichen Bedürfnisse, du hast immer den gleichen Aufbau, du hast nie eine große Herausforderung. Du hast am PC keinen Steam-Workshop dabei, das heißt, du kannst das nicht mal modden und du hast auch keinen Missionseditor drinnen, das heißt, du kannst dir auch selbst nichts machen. Es ist irgendwie das 3., 4. Mal, wenn du die Stadt aufgebaut hast und halt immer den ewig üblen gleichen Trott hattest, wirst du halt auch einfach langweilig. Das finde ich sehr schade, weil eigentlich ist es sehr hübsch. Da fehlt halt einfach noch ein Game-Designer oder halt ein Level-Designer meinetwegen, der halt da irgendwie wirklich Herausforderung und Abwechslung hineinbringt und die hast halt morgen leider gar nicht, das ist schade.
Auf jeden Fall, genau.
Trotzdem für Fans des Genres eine Kaufempfehlung, es ist hübsch gemacht, es ist aktuell und es ist kein Vollpreisspiel. Ja. Es kostet irgendwie so um die 30 Euro, also das ist schon okay und das ist es auch sicher wert. Ja. Im Vergleich zu dem, was andere Konzerne für Titel mit noch weniger Inhalt verlangen, es ist schon in Ordnung. Also sie wissen auch, dass es jetzt nicht das große Ding ist, weil eben es ist kein Vollpreis, ja.
Na dann, haben wir es geschafft bei den PC- und Konsolenspielen, wenn ich das richtig sehe und nicht noch einen übersprungen habe.
Genau.
Wunderbar, dann gehen wir über in die mobilen Tests. Respektive, da haben wir 3 Stück drin und würde sagen, wir starten mit einem Brummbrumm-Spiel.
Der Motorsport Manager 2. Ich habe den ersten Teil sehr geliebt. Das war so eine One-Man-Show. Christian West, glaube ich, hieß sie. Das gab es dann nochmal als Gratisspiel bei Apple, sogar als Wochenaktion. Und da ist es die zweite Version herausgekommen. Ich vermute ein bisschen böshaft, sage ich mal, das liegt daran, dass der 1er nicht mehr läuft. Weil der ist nämlich 32-Bit. Und mit iOS 11 ist Schluss mit 32-Bit-Apps. Weiß ich nicht, ob der ein Update bekommt oder nicht. Sei es mal dahingestellt, es ist wurscht. Motorsport Manager 2 ist da, der läuft. Es hat sich jetzt nicht so wirklich viel getan. Also Fans des 1, das können mit dem 2er bedenkenlos zugreifen. Wir kriegen hübschere Grafik, wir kriegen mehr Optionen, unser Team zu managen, mehr Möglichkeiten einzugreifen, weil das Grundprinzip ist gleich. Wir managen einen Rennstall mit Technikfahrern und Personal während der Rennen, also während der normalen Wochen quasi, und am Rennwochenende selbst sehen wir quasi live die Rennen und haben halt Eingriff auf irgendwie, wann machen wir Boxenstopps, welche Reifen verwenden wir und wann schicken wir Fahrer im Qualifying raus. Und sehen halt so dann aus so einer Vogelperspektive dem Ganzen zu. Es ist sehr schön, preislich liegt es irgendwo so bei 5 Euro oder sowas, es ist auch alles okay und sehr fair. Da kann man jetzt auch nicht schimpfen, vor allem wenn man den ersten Teil gratis bei Apple abgriffen hat, damals ist es auch okay. Ja, wer sowas mag, wunderbar, funktioniert wirklich gut, egal ob iPhone oder iPad, kann man machen, guter Titel, empfehlenswert, hat mir schon einige Stunden Spaß bereitet. Und es ist ein bisschen umfangreicher übrigens. Wir haben jetzt auch die amerikanische und also eine asiatische Rennliga drin. Das ist auch irgendwie nett.
The truth is out there. Ach nee, anybody out there.
Ja, Dead City, anybody out there ist so ein Text-Adventure, die ja gerade aktuell relativ beliebt sind. Im Endeffekt halt quasi im Stil von Lifeline, was wir schon mal öfter hatten, oder halt auch von One Button Travel. Da hatten wir Marcel und Aga auch im Interview und die haben ja auch dann auch den deutschen Computerspielepreis gewonnen. Das Interview werden wir verlinken hier in den Shownotes. Ja, das ist wieder so ein neues Spiel in diese Richtung von einem neuen Studio, das kommt auch aus Deutschland. Ich muss sagen, schwierig. Im Endeffekt, wir spielen in so einem Zombie-Setting. Ja. Zombie-Settings sind ja aktuell recht beliebt. Ich meine, im Endeffekt läuft The Walking Dead immer noch. Telltale macht auch sehr viel in diese Richtung. Und auf der anderen Seite muss ich gestehen, bin ich aber schon ein bisschen zu mit dem Thema. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass unser Hauptcharakter offensichtlich, also den wir quasi mit dem wir schreiben, weil es ist immer so, du schreibst ja mit jemandem, der schreibt dir, was passiert und du triffst dann Entscheidungen. Ne? Und der, mit dem wir schreiben, hat offensichtlich noch nie einen Zombie-Film gesehen. Was irgendwie sehr nervig ist mal und so ein bisschen das Ding zerbricht. Story ist mittelmäßig, hat relativ wenige Twists. Es wird recht spannend, weil Zombies dann zumindest relativ bald eine Nebensache werden und eher das Militär, das dort vor Ort ist, zur Hauptgeschichte wird. Erinnert mich auch so ein bisschen an The Walking Dead, weil dort sind Zombies ja irgendwann auch einfach nur halt Realität und eher die Menschen untereinander das Problem, ne?
Ja.
Ja, nettes Spiel für zwischendurch. Was ich schön finde, ist, dass es am Ende des Tages immer so eine Zusammenfassung gibt. Wie haben quasi alle anderen Spieler reagiert und wie hast du reagiert? Das finde ich recht lieb. Das kennen wir sonst so aus Telltale Adventures her. Da hast du es halt auch in so einem kleinen Spiel drin. Das ist recht nett, aber jetzt nicht groß wichtig. Was ich ihnen hoch ankreiden muss hingegen, ist, dass das Spiel nicht auf der Apple Watch läuft. Du kriegst so die Notifications, klar, das kriegst du von jeder App, aber du kannst es halt nicht spielen. Und gerade solche Spiele sind halt meiner Meinung nach ideal für die Apple Watch gemacht. Lifeline und One Button Travel haben es verstanden, das kann ich auch komplett auf der Apple Watch durchspielen. Das Ding nicht, das finde ich schade.
Definitiv schade. Da könnte man ein Update nachreichen und oder einfach verschwinden.
Ich nehme mal sehr stark an, dass die mehr bringen werden wollen. Das Spiel heißt Anybody Out There, Doppelpunkt Dead City. Ich bin mal sehr sicher, da kommt in 2 Monaten Anybody Out There, weiß ich nicht was, ja, White Noise, Forschungsstation, Weltraum, keine Ahnung was. Ähnlich wie es halt Lifeline auch macht. Ja. Und vielleicht ist da dann Apple Watch dabei.
Wer die Interviewsparte nicht abonniert hat und oder den kompletten Feed 2516 Geek Talk, wäre das Interview mit Marcel und Aga. Aga und Marcel natürlich. So rum. Bitteschön, Jan.
Ja, zuletzt noch ein Spiel, das es eigentlich schon ein bisschen länger gibt, nennt sich Wonder Put. Ist so ein Minigolf-Spiel quasi. Warum erwähne ich es jetzt? Weil es eigentlich jetzt erst wieder in mein Gedächtnis kam, weil es ein Spiel ist, das auf dem iPad bisher nur gab, was es jetzt aber auch fürs iPhone gibt quasi. Nett, du musst nicht extra zahlen, das kostet irgendwie, glaube ich, 1 Euro oder 2, aber du musst nicht extra zahlen, du kriegst einfach das Update und dann läuft es auf dein iPhone auch. Also das finde ich schon mal sehr, sehr nett und sehr, sehr angenehm. Und generell finde ich das Spiel sehr, sehr cool gemacht, weil du siehst quasi einfach eine ganze Welt und auf der sind alle deine Bahnen. Und du hast extrem kreative Minigolfbahnen in so einer extrem fantasievollen Welt. funktioniert es eben auch auf dem iPhone, das heißt auch da kann man das zocken. Da ist der Bildschirm teilweise ein bisschen klein, ich verstehe die Entscheidung, aber es funktioniert. Es ist unheimlich schön gemacht, da kommen immer wieder Updates, die man alle nicht bezahlen muss, da kommen immer wieder Level nach. Ich habe vorher gesagt, es ist so ein bisschen die inhaltslose Sendung. Ich kann das jetzt abschließen mit der sehr inhaltsreichen Wonderput, wirklich eine gute Empfehlung, nettes Minigolfspiel mit wunderschöner Grafik zwischendurch, mit irre vielen Leveln, sehr, sehr viel Herausforderung und jetzt eben auch für iOS wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
Na dann, laden. Und wie viel hast du gesagt, das Grundspiel?
Ich habe es nicht im Kopf, ich habe das vor Ewigkeiten schon gekauft, aber unter 5 Euro, ich glaube irgendwie 1-2 Euro waren das, ja, also wirklich quasi nichts, ja. Aber ich reiche das gleich noch nach und gucke nochmal schnell. Aber es war irgendwie wirklich, also ich glaube, das hat über 100, also weit über 100 Level, ja, das ist wirklich nix. Ja. Also da finde ich den Preis total gerechtfertigt. Und was ich halt echt schick finde, dass die jetzt extra das nachrechnen. 1,09 Euro.
Na, das ist eben nichts. Genau.
Und trotzdem ich es damals auf dem iPad gekauft habe, hat sich es plötzlich auf meinem iPhone installiert, weil es gibt jetzt auch eine iOS-Version und das ist einfach halt Universal geschalten worden, ja. Also das sowas finde ich super fair.
Aber TV nicht?
Weiß ich nicht, muss ich gestehen. Da du da angreifen musst quasi und das auf Touch ausgelegt ist, kann ich mir es nicht vorstellen. Nein, TV nicht. Und es macht auch keinen Sinn bei dem Spiel, ne?
Von rein von der Spiel, wie sagt man, Führung her.
Genau, ja.
Na dann, kauft euch das Spiel, das schaut cool aus. 1,09, genau, in Euronen.
Wirklich extrem hübsch, süß und jetzt halt auch auf dem iPhone und cool, ja.
Da stimmt, da hat mich die Pirate vor kurzem, jetzt kommt jetzt gerade spontan, sowas kann passieren, auf ein Spiel aufmerksam gemacht, Hidden Folks. Kennst du das, wie hießen die früher? Die Wimmelbücher.
Ja.
Mochtest du die?
Nö.
Nichts. Wie heißt der Typ? Wo ist Walter, glaube ich?
Ja, so Wimmelbilder sind nicht ganz meins, ja.
Nicht ganz seins, dann wird Hidden Folks, das werde ich jetzt hier gleich noch nachreichen, ein Spiel sein, was dir auch nicht liegt. Dafür bezahlt man 2-3 Währungseinheiten, glaube ich.
3,99, ja.
Genau, und dann hast du quasi so ein Riesenbild, wo du quasi reingezoomt bist. Du kannst noch ein bisschen mehr reinzoomen, du kannst auch ganz wenig rauszoomen, also nicht komplett rauszoomen. Und hast dann unten durch auf dem Screen ein paar Figuren. So ein liegendes Männchen, ein Männchen, das steht, eines, das Gitarre spielt zum Beispiel, eines mit einem Bären, wie sagt man, ja, ein Bär. Dann gibt es auch Körbe, Hühner etc. Also verschiedene Figuren, die du dann einfach in diesem Riesenbild suchen musst. Wenn du es gefunden hast, anklicken und somit kommst du dann quasi einen Schritt weiter. Wenn du dann alle Figuren gesammelt hast, kommst du ins nächste Level. Und die Dinger sind teilweise extrem gut versteckt. Du kannst auch, wenn du so Pflanzen wie Büsche etc. hast, draufklicken. Entweder gehen die auf die Seite und du siehst, was dahinter ist, oder du schneidest quasi die Büsche ab und siehst dann eben, hier habe ich eine Schlange dahinter. Nee, die muss ich nicht suchen. Mist, weiter. Ist sehr ein kniffliges Spiel. So die ersten 3-4 Levels gehen... Ja, was soll ich sagen? Relativ gut. Nachher wird es dann wirklich knifflig und man sieht auf Twitter immer wieder Hashtag Hidden Folks, Leute, die dann Tipps suchen, wo man da die Viecher und Symboliken finden kann.
Macht dir das Spaß?
Wenn es mir extrem langweilig ist und ich einfach mal ein bisschen abschalten möchte, Spaß ist übertrieben, aber ich spiele es manchmal.
Es ist lustig, weil ich habe das Spiel, ich habe einen Presse-Key bekommen, ich hätte es mir nie gekauft. Und für mich ist das zum Beispiel, aber da sieht man immer, wie unterschiedlich Spiele sind, für mich ist das gar nichts. Wenn ich irgendwo auf dem Handy was nicht finde, würde ich normalerweise den Entwickler anschreiben und sagen, hey, schlechtes User-Interface. Also so blöd das jetzt klingt, aber sowas ist für mich einfach wirklich nichts. Ich habe keine Lust, was zu suchen. Aber einfach eben rein spielertypisch. Das Spiel selber ist nett gemacht, finde ich, und auch technisch sehr interessant. Aber so vom Spielerischen her holt mich das gar nicht ab. Also ich würde es irgendwie 5 Minuten probiert, weil dann Grantig, dass ich die Sachen nicht gefunden habe und danke.
Was süß daran ist, wenn man es mag, ist, vielleicht hört man es, warte mal kurz, ich... Die ganzen Geräusche, die es macht, hast du was gehört?
Ja.
Die ganzen Geräusche, die da passieren, die wurden von Menschen eingesprochen, also von einem, glaube ich, dem Coder. Ist sehr speziell. Wo kann ich das wieder ausmachen? Hier. Es sind sehr spezielle Töne, aber eben nichts mit irgendwelchen Instrumenten und Dinge, sondern alles aus dem Mund kommend. Und deshalb, ich habe den Ton relativ schnell ausgeschaltet. Mich hat das genervt.
Ja, eben, weil ich höre auf dem Ding Podcasts und so, dass du nur zwischenfunken, es geht mir auf den Nerven.
Ja, ja gut, du kannst ja den Ton automatisch, also explizit deaktivieren, so dass du dennoch Musik hören kannst. Also das ist zumindest möglich.
Ja, ja, genau, Gott sei Dank. Also da kann man auch nicht schimpfen, aber ich kriege halt nichts von dem Soundtrack mit, weil ich es halt sowieso sofort ausmache, aber auch eben wieder individuelles Problem natürlich.
Ja, eben, man muss es mögen. Und wer Wimmelbücher, wo ist Walter oder wie die hießen, mag, der könnte das auch mögen. Wer die schon nicht mochte, könnte das auch nicht mochten. Mein Gott, Deutsch. Liken.
Ja, es ist einfach das digitale Wimmelbuch. Wer sowas mag, gut aufgehoben sicher.
Genau, auf jeden Fall. Also schaut es euch an. Das kostet, wie du gesagt hast, 3, glaube ich, Währungseinheiten, oder?
3,99, ja.
Ah, genau. Ist ein bisschen mehr als dein Wonderput, was du oben hattest. Gut, ich glaube, wir haben die mobilen Spiele durch. Sehe ich das richtig?
Genau, wir können weiter zu den Analogspielen, ne?
Bevor wir in die analoge Ecke wechseln, habe ich noch einen digitalen Spieletipp. Ist zwar ein bisschen übertrieben, was heißt Spiele. Kennst du Facebook?
Ja.
Nutzt du Facebook?
Weniger.
Da gibt's ja so Möglichkeiten in letzter Zeit mit gewissen Wörtern, wenn man die schreibt, dass dann irgendwas passiert auf dem Display. War nicht Harry Potter, war das, glaube ich, mag sich erinnern?
Da waren viele, ja.
Genau, jetzt gibt's es mit XOXO.
Ich wollte gerade sagen, XOXO ist das Neueste, genau.
Genau, für Italiener Bucky, also wenn man es richtig ausspricht, oder die Franzosen haben da natürlich auch eine Möglichkeit mit Bisou. Je nachdem, wenn ihr die Wörter schreibt, könnt ihr mal schauen, was passiert auf diesem Facebook.
Bucky sind ja diese leckeren Pralinen.
Wer?
Bucky sind ja diese leckeren Pralinen bei den Italienern.
Bucky ist der Kuss. Haben die auch Pralinen?
Ja, die haben auch Pralinen, die so heißen.
Ich sehe gerade mit einer Nuss drin.
Ja, genau. Aber es heißt Kuss, das weiß ich auch,
ja. Ja, das, genau, ja. Nee, kenne ich, glaube ich, nicht, das Dessert oder das Praline.
Muss man probieren, gibt es auch als Eis in Italien, sehr lecker.
Na dann, muss ich wieder mal nach Italien. Dann würde ich doch sagen, gehen wir über in die analoge Spielecke. Da habe ich ja letztes Mal angekündigt, das ein oder andere Spiel hier. Und es ist wirklich das eine oder andere. Mal schauen, was ich alles reinnehme. Den Rest können wir dann auch sonst im nächsten Mal behandeln. Oder ihr lest auf pokipsi.ch in der Spielecke nach. Da sind da jeweils die Reviews dazu. Ich habe es, glaube ich, dir schon mal erzählt, glaube ich, meine Monopoly-Geschichte, oder?
Ja.
Es war hier, glaube ich, sogar im Geek Talk, wenn ich richtig leg und die Tags richtig gelesen habe, wäre das die Geek Talk 7816. Ja, ist ja so von einer Hassliebe zu einer Liebe entstanden. Und zu Beginn des Jahres, wir hatten es auch in einer Newsfolge mit drin, konnte man ja die neuen Figuren wählen. Genau, im Januar diesen Jahres konnte man zusätzlich zum Auto, was sind so die Originalfiguren?
Auto, Hut, Katze.
Der Fingerhut.
Ja.
Das Schiff. Ein Hund, genau. Konnte man noch zusätzlich was dazu wählen. Im März wurden dann die Sieger gekürt und dazu gekommen ist, und da habe ich mich sehr gefreut, war die Badeente. So ein kleines Quietscheentchen. Man hört es vielleicht hier klimpern, ich bin gerade am Suchen. Genau, der Pinguin kam dazu und das dritte hat mir auch sehr gut gefallen, der T-Rex. Und das Spiel ist jetzt endlich erschienen, sprich das neue Monopoly Original. Ich mag mich nicht mehr erinnern, spielst du Monopoly?
Wenig, ja.
Wenig?
Also ich habe so ein paar Sondereditionen quasi hier, aber nicht groß.
Ja, ja, ich habe einige auch von diesen Sondereditionen. Meine Frau meinte vor kurzem auch mal, sei ein bisschen genug. Eines, was dir gefallen könnte, allzu viel muss man ja auf das Original nicht eingehen, weil das kennt man, liebt man oder eben auch nicht. Was jetzt neu rauskommt oder rausgekommen ist, besser gesagt, ist Super Mario und Monopoly.
Ja, du hast mich auf Twitter auch schon drinnen gehabt, ich habe es gesehen, ja.
Genau.
Da würde mich interessieren, was sie für Gebiete haben. Das habe ich mir noch nicht näher angeschaut.
Ja, man hat als Spielfiguren, hast du Donkey Kong, jetzt muss ich kurz schauen, wie heißt es? Donkey Kong, Mario, Prinzessin Peach und Yoshi. Und du kannst noch weitere Figuren wie den Luigi, den Wario, Boo, spreche ich den richtig aus? Boo? Toad, Rosalina etc. kannst du dir als Spezialfiguren mit oben drauf nehmen. Ich habe das Spiel aber noch nicht richtig ausprobieren können, deshalb werde ich es heute nicht groß besprechen und dann das nächste Mal machen. Aber ein Testbericht wird in den nächsten Wochen auf dem Pogipsi.ch Blog erscheinen. Ich finde es cool.
Gut, aber so generell an der Spielweise ändert sich eigentlich sehr wenig immer, ne?
Grundsätzlich am Spiel nicht allzu stark. Das Einzige, wo sie ja relativ stark abgewichen sind damals, das war ja dann, wie ich zum Monopoly gekommen bin, war das Millennium mit diesen Türmen.
Ja, aber bei diesen Sondereditionen sind ja nur die Gebiete anders und die Charaktere.
Genau, ja. Hier hast du aber noch Spezialkräfte, die dazukommen, eben durch diese Spezialfiguren. Ich, wie gesagt, ich das nächste Mal dann mehr oder im Review mehr, je nachdem, wie wir dazukommen. Grundsätzlich ändert sich am großen Spielkonzept ja nichts, wie du so schön gesagt hast, genau. Na dann. Das nächste, was ich habe, oder besser ein bisschen ausführlicher besprechen, oder nee, ausführlich geht's auch nicht. Nerf, Thema für dich?
Wenig.
Du ballerst gern digital, aber nicht analog?
Ja, es ist so ein bisschen das Programmierer-Nerd-Geblödel halt, nein, das habe ich schon noch drinnen, aber sonst ist Nerf jetzt nicht so das große Thema für mich, nein.
Habt ihr keine im Büro?
Nein.
Das wäre bei mir, wenn ich wieder mal irgendwo angestellt werden wollen würde, ein Kriterium. Ich würde zuerst mal ins Büro schauen, ob da irgendwelche Nerfs rumliegen.
Naja, ich arbeite in einer langweiligen Versicherung, eben nicht in der Programmiererbutze, von daher, nö.
Ich habe zuletzt in einem langweiligen Vermögensverwaltungsfirma gearbeitet, die hatten Nerfs. Ich kenne auch ein paar Versicherungsfritzen, die mit Nerfs rumballern.
Ja, aber mein Kollege und ich haben so Rocket Launcher über USB, die haben auch so Gummipfeile, so Schaumgummipfeile.
Ah, also schon ein bisschen auch in die Richtung.
Ja, klar.
Doch, die Akku-Strike-Reihe, die hat ja so neue Pfeile bei den Nerfs. Die sind, jetzt muss ich nochmal kurz holen, vorne so leicht so eingedreht. Das erhöht laut Nerf oder Hasbro die Zielgenauigkeit und das ist definitiv so, weil ich schieße nicht, also wenn ich schieße, dann schieße ich auf irgendwelche Figürchen oder sonst irgendwas, also ich mache Zielübungen damit und die, ich habe jetzt hier die Falcon Fire und die Alpha Hawk. Die Alpha Hawk ist so quasi ein Gewehr von der Größe her und die Falcon Fire ist das kleine Pendant dazu. Man trifft deutlich genauer. Man schießt nicht mehr so weit wie mit den größeren oder anderen, den Originalen, aber man zielt deutlich genauer. Und das kommt mir sehr gelegen, da ich eben vor allem aufs Zielen rausgehe beim Nerfballern.
Jetzt die pädagogische Frage, die tun aber immer noch nicht weh, ne?
Der Pfeil ist genau gleich. Vorne ist Gummi, hinten ist dieses Schaumstoffzeug. Das Einzige, was ist, der Gummi ist ein bisschen harter, da er nicht, wie soll ich sagen, bei normalen Nerfs ist ja der Gummi, du kennst so Tabletstifte.
Ja.
Die billigen Tabletstifte, wo Luft drin ist quasi. Und es hat einfach ein Loch drin, damit die Luft entweichen kann, wenn es irgendwo aufschlägt. Nee, es tut nicht weh. Man spürt es ein bisschen besser, weil vorne ein bisschen mehr Kunststoff dran ist, eben mit dieser Rillendings, also mit diesem Windrichtungs, wie sagt man dem? Optimierung für den Flugbahn Kunststoffteilchen vorne dran. Das hat irgendeinen Namen, aber da ich die Verpackung schon weggeschmissen habe, warte mal kurz, hier. Stimmt nicht, von der kleinen habe ich die Verpackung noch. Die, irgendwo steht das drauf. Elite-Pfeile. Gut, dann stand es nur auf dem Großen drauf. Nee, es tut immer noch nicht weh, um es abzukürzen.
Also es ist damit, vielleicht liege ich es auch falsch, weil es ist eigentlich relativ kindertauglich. Ja?
Das ist sehr kindertauglich, auf jeden Fall. Genau, jetzt gleich mal schauen, ob da ein Alter 8 plus steht drauf, genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie der offizielle Duktus da ist, unter Anführungsstrichen, aber ich würde das normalerweise Kindern schon noch in die Hand drücken.
Ja, unsere Kinder dürfen auch, sie haben auch welche, bei ihnen halt die rosaroten, logischerweise, Pfeil und Bogen haben sie, aber im Prinzip ändert sich nichts und ganz einfach, man schießt nicht auf Menschen und dann ist es gut so, glaube ich. Und Tiere natürlich auch nicht, ja.
Ja, gut, das muss pädagogisch dann jeder selber, ja.
Genau, bei uns ist es halt einfach so, man schießt weder auf Tiere noch auf Menschen und machen Zielübungen damit. Sie zeichnen dann jeweils so an die Tür auf dem Blatt Papier irgendwelche Zielscheiben und dann wird drauf geballert. Und zielen können ist ja immer gut. Irgendwann kommen sie ja, die Zombie-Apokalypse. Wenn man dann zielen kann, ist es ja nicht schlecht. Das andere, was ich noch vorstellen möchte, und das war schon lange ein Traum von mir, eine Super Soaker. Kennst du die?
Ja.
Das sind ja die Wasserpistolen quasi von Hasbro. Und die Dartfire ist ja die neueste aus dem Gebiet. Die ist eine Kombo von Wasserschießen und Nerfballen. Das sind noch die, jetzt nicht alten Pfeile, also die normalen Pfeile, die weichen Pfeile mit drin. Und du kannst eben unten quasi vorne an einem so einem grünen Teil ziehen, wie man es kennt, zum Wasserpumpen.
Ja.
Und du hast so einen typischen Gewehr, also so einen Abdruckbolzen. Wie heißen die Dinger? Ich war nicht im Militär.
Weiß ich auch schon.
Einfach zum Abdrücken, damit dann.
Also ein Abzug halt, ja.
Genau, ein Abzug, genau. Wo man dann die Pfeile schießen. Also man kann ziemlich gleichzeitig Wasser und Nerf schießen. Und das macht richtig Spaß. Und das ist so ein bisschen das größere Ding. Bei den normalen Nerf muss ja immer quasi was zurückziehen, also quasi wieder aufziehen, die Sprungfeder. Hier musst du ein bisschen stärker drücken, aber du kannst einfach losschießen. Du musst nichts nachladen. Das macht deutlich mehr Spaß.
Du musst nichts nachladen? Bei was jetzt? Beim Wasser?
Nee, bei den kleinen Nerfs, also bei den ganz kleinen, hier habe ich wirklich so eine Handschuss-Ding, muss ich ja immer nach unten die Spannung wieder aufziehen, die Feder aufziehen, zum den nächsten Schuss abfeuern. Und das musst du hier nicht, das wird hier automatisiert gemacht.
Okay, erst solange es Pfeile hat, schießt.
Kannst du einfach immer wieder abdrücken, genau. Deshalb musst du ein bisschen stärker drücken, weil das ja doch ein bisschen Druck aufbauen muss. Aber du kannst, solange Pfeile drin sind, schießen, schießen, schießen. Und das sind 2, 4, 5 Mal, also 5 Pfeile sind damit drin. Und das macht zu dem Wasserding richtig Spaß. Also die Combo-Geschichte, die gefällt mir extrem gut. Und du kannst relativ weit schießen mit dem Wasser. Circa 11 Meter, 10, 11 Meter kommst du weit.
Mit dem Wasser? Das ist beeindruckend,
ja. Mit dem Wasser, ja. Also Nachbarskinder ärgern und so. Funktioniert sehr gut.
Eine Zeit noch nicht.
Ja, da haben sie aufgeholt. Ich bin aktuell noch am Warten auf eine weitere Super Soaker. Da haben sie ja noch eine, die schießt bis 20 Meter, glaube ich, weit. Da ist ziemlich böses Halbwissen. Ich muss nachschauen. Die hat ziemlich starke, noch mehr Reichweite und auch mehr im Tank. Die hat 1,1 Liter, wo du da reinballern kannst oder rausschießen, besser gesagt.
Das ist auch ordentlich.
Das ist ordentlich, ja. Macht Spaß, genau. Gehen wir ein bisschen auf gesittetere Spiele runter, sprich auf Brettspiele, so will ich es auch sagen. Oder gehen noch einen kurzen Umweg. Pieface habe ich, glaube ich, mal hier erklärt, oder?
Hatten wir mal, ja.
Das Spiel, was man mit Rahmen oder eben auch ohne mit dem Schwamm spielen kann, das gibt es jetzt seit Kürzerem auch in der Duell-Version. Sprich, da können jetzt 2 Personen gleichzeitig ihr Kopf reinhalten. Das macht nochmals ein bisschen mehr Spaß, weil halt eben nicht nur einer dran glauben kann, muss, je nach Zufallsprinzip. Hast du das mal gespielt?
Das Pieface, nein.
Nicht? Solltest du tun. So ein Partyspiel macht auch bei Erwachsenen sehr viel Spaß.
Okay, hätte ich jetzt eher in die Kinderecke verordnet, muss ich sagen.
Es ist ein Spiel, was sicherlich mit Kindern Spaß macht, aber wenn du so einen gemütlichen Spieleabend hast, um ein bisschen auflockern, irgendwie zwischen einem Monopoly oder sonst einem irgendwie ein größeres Spiel, ist es immer wieder was sehr lockernd sein kann.
Gut, wollte gerade sagen, kommt wahrscheinlich auch darauf an, was für Spieleabende man hat, ne?
Genau, wenn du so große, ach, wie heißen sie, die Brettspiele, oder eben nicht Brettspiele, die auch von Computerspielen rauskommen?
Keine Ahnung, wir spielen halt recht viel Strategie, beziehungsweise Dungeon Crawler, aber wir sind da halt eine ganz andere Zielgruppe quasi.
Das meinte ich, so in die Richtung. Ja, eben, da bist du ja natürlich dann abendfüllend mit dabei und das ist dann was ziemlich anderes, da passt wahrscheinlich weniger rein.
Ja, genau.
Mhm. Auf jeden Fall macht es Spaß und eben erhöht den Faktor. Bei Erwachsenen ist dann auch so, da nimmst du nicht unbedingt Rahmen, weil man hat ja dann doch die Frisur schön und so weiter. Und bei den Temperaturen sowieso nicht mit Rahmen. Das ist dann ziemlich eklig, weil Rahmen, ja, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, oder?
Was ist bei euch Rahmen? Hilf mir mal.
Ah, Entschuldigung, Sahne.
Bei uns ist Schlagobers, okay, passt.
Genau, also das ausgeliefert wird es ja mit einem Schwamm quasi, da machst du einen nassen Schwamm drauf, aber kann und wird auch so beworben, dass man eben da Rahm drauf machen kann, aus der Sprühdose zum Beispiel geht es am besten. Ist mit Kindern natürlich lustig und ja, aber wir versuchen es, so viel es geht, eben nicht mit Rahm zu spielen, weil halt eben nachher duschen und alles angesagt ist.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Doch, doch, ein Spiel, das Spaß bringt. Dann habe ich noch ein Brettspiel, Wildlife. Ich nehme an, da hast du auch keine Berührungspunkte damit gehabt bis jetzt?
Nö, eben wie gesagt, eher Dungeon-Crawler-Spieler quasi.
Andere Richtung, ja. Ist ein Brettspiel aus dem Hause Carlit, Ravensburger, mittlerweile gehört das ja ein bisschen zusammen, oder ja, ist eine Untergruppe quasi daraus. Da geht es darum, um bedrohte Tierarten von Kontinenten zu Kontinenten zu bringen. Man spielt es auf einem großen Brettspiel mit der Weltkugel, oder nicht, mit dem Weltatlas quasi drauf, wo man dann auf jedem der einzelnen Kontinente neben einem neben einem Reservoir auch ein Zoo hat und muss dann quasi mit per Schiff, per Zug, per Flugzeug sind die verschiedenen Transportmöglichkeiten, die man hat, wo man zwischen den einzelnen Punkten transportieren kann, dann eben Tiere auflesen und zu den entsprechenden Zoos bringen, damit die Arterhaltung gewährleistet wird.
Zielgruppe, Erwachsene, Kinder, pädagogisch wertvoll klingt es ja mal.
Es ist für Spieler ab 8 Jahren, es ist ziemlich, man muss sich ziemlich einlesen. Also ich persönlich mag es nicht, wenn man zu viel einlesen muss. Jetzt habe ich hier mal 6 Seiten, wo du dich einlesen darfst. Also es ist ziemlich tricky am Anfang, bis du mal draußen hast, wie es funktioniert, weil es sind sehr viele Möglichkeiten gegeben. Es gibt dann auch noch Zusatzpunkte bei den einzelnen Stationen, wo man dann ankommt. Pädagogisch wertvoll. Man lernt ein bisschen Tiere kennen, man kann den Kindern ein bisschen erklären, was jetzt ein Otter ist, etc. Aber sonst, nein, ich glaube nicht allzu stark.
Na, klingt jetzt für mich so von wegen Tiere retten und so.
Ja, also eben, man lernt die Tiere kennen, man weiß, dass die, es kommt ein bisschen dann auch ins Gespräch, wieso sind die, wieso muss man die von da nach da bringen? Doch, dann ist es doch ein bisschen pädagogisch wertvoll, kann man sagen. Und man lernt ein bisschen was über Geografie, also die Kinder, sofern sie es nicht schon wissen, lernen, wo Afrika ist etc. Und kann dann da natürlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn man da ein bisschen was hat. Das kann man schon, doch, es ist pädagogisch wertvoll, ja.
Okay.
Kann man so beschreiben. Umso mehr, dass ich darüber spreche, komme ich da drauf, doch. Ja, ansonsten, man muss sich recht einlesen und einspielen. Ist nicht was man einfach mal rausnehmen kann und schnell spielen kann. Vor allem, wenn man es nur einmal gespielt hat und dann ein paar Wochen später wieder hervorkramt, man muss sich jedes Mal wieder einlesen. Das ist schon nicht einfach.
Was wiederum dann schwierig mit Kindern ist, weil komplexe Spiele dann ja oft auch nichts... Nicht Sinn quasi, ne?
Ja, und Spiele machst du ja nicht einfach so mal eben kurz, sondern meistens mal nimmst du das Kurze vor, weil du ein bisschen etwas anderes machen möchtest, ablenken möchtest von irgendetwas oder so. Und wenn dann da zu viel erklären und warte mal, ich muss lesen und dann kommen dann zu viele Fragen auf, die nicht sein sollten. Ja.
Ja, klar. Schwierig.
Ja, aber wir haben es auch in einer Erwachsenenrunde gespielt und da ging es deutlich besser. Und zwar nicht irgendwie, dass es... ja, wie soll ich sagen, dass es zu langweilig war oder so, dass der Gedanke aufkam, das ist jetzt gemacht für Kinder, obwohl eben ab 8 Jahren, aber man kann es auch unter Erwachsenen spielen. Das funktioniert. Mhm. Und das war es eigentlich auch schon. Weitere Testberichte im Bereich analoge Spiele, würde ich dann sagen, geht auf den pogipsi.ch Blog. Da haben wir noch das eine oder andere zusätzlich. Oder eben die aufgeführten jetzt gerade in ein bisschen ausführlich mit Bild etc.
Sehr schön. Wieder mal sehr viele Brettspiele, sehr gut.
Ja, muss zwischendurch auch mal sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sagen ja absichtlich, das ist der Spiele-Podcast, sollen ja auch Brettspiele sein, sehr wichtig.
Genau, nicht nur Digitales, sondern auch ein bisschen Analoges mit drin. Deshalb passt das so, genau. Gut, Jan, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Martin, trotz der Hitze und des nicht vorhandenen Sommerlochs haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft. Vielen Dank an unsere Hörer, wo auch immer ihr uns hört. Das würde mich auch übrigens echt mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare rein, wo ihr gerade gesessen seid oder gelegen seid und den Geek Talk gehört habt.
Badewanne.
Strand. Flugzeug.
Gibt alles Mögliche. Zug, genau. In diesem Sinne, besten Dank. Schreibt es in die Kommentare, bringt uns via Social Media oder per Mail. Wir würden uns Wunder nehmen, wo das ist. Genau. In diesem Sinne, wir spielen nächsten Monat weiter.
Genau, dann wieder mit News.
Genau. Also, Jan, vielen Dank. Und je nachdem, wenn ihr uns hört, liebe Leute, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.